Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Gesprächspartner ist Ingvar Weitemeier vom German Competence Center Against Cybercrime, G4C. Anlass für unser Gespräch ist eine Pressemeldung, in dem das G4C vor einer nicht sachgemäßen Einrichtung von Datenclouds warnt, da dadurch IT-Sicherheitslücken entstehen können.
Hallo Herr Weitemeier, herzlich willkommen zum Interview für den Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
Ja, mein Name ist Ingmar Weitemeier. Ich bin 35 Jahre Kriminalbeamter gewesen mit unterschiedlichen Verwendungen in unterschiedlichen Bundesländern. Zuletzt war ich 14 Jahre Direktor des Landeskriminalamtes und 5 Jahre vor meiner Pensionierung habe ich mich aus dem Polizeidienst verabschiedet und ein eigenes Unternehmen gegründet. Dieses Unternehmen hat sich vorrangig mit investigativen Aufträgen befasst. Und seit über 2 Jahren bin ich in dem gemeinnützigen Verein G4C, also German Competence Center Against Cybercrime, tätig. Und dieser Verein hat eben das Ziel, für Wirtschaftsunternehmen Beratung im Vorfeld von Cyberangriffen zu leisten. Das heißt also im Grunde, wir wollen strategisch beraten, wollen also auch durchaus mal technische Hinweise geben, mit dem Ziel, dass sich das Unternehmen gegen illegale Cyberangriffe schützen kann und damit eben viel Geld gespart wird, weil die Wiederherstellung, dazu werden wir wahrscheinlich ja nachher innerhalb unseres Gesprächs noch kommen, die Wiederherstellung der Daten sehr häufig sehr, sehr teuer ist. Und hier kann man halt viel Geld sparen, wenn man im Vorfeld auch die richtigen Maßnahmen trifft. Ich selber bin kein IT-Techniker, sondern komme aus dem Polizeibereich, war aber nach der Wende lange Jahre in IT-Lenkungsausschüssen und habe dort mitgearbeitet, den Aufbau der IT-Landschaft, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, auch möglichst sicher, wie man so schön sagt, auch möglichst sicher durchzuführen. So wie vielleicht zu meinem Werdegang, um so ein paar Eckdaten zu haben.
Sie sagten es, das G4C ist ein gemeinnütziger Verein, gibt es bereits seit 2014. Können Sie etwas zur Entstehungsgeschichte des Kompetenzzentrums sagen?
Ja, das war ganz interessant. Ich habe das auch nicht selber miterlebt, sondern 2013 hat sich das BKA und das BSI auch mit Banken und Versicherungen befasst und hat mit denen über Sicherheitsfragen gesprochen. Und da ist man gemeinsam auf die Idee gekommen, dass man doch so etwas wie ein Kompetenzzentrum gegen Cyberangriffe gemeinsam bilden sollten. Und zwar als Kombination sozusagen Privatwirtschaft und Sicherheitsbehörden. Das heißt so etwas ähnliches wie Public-Private Partnership im Bereich der Cybersicherheit. Und hier ging es im Wesentlichen darum, dass man gesagt hat, wir wollen einen intensiven Austausch miteinander haben. Und zwar wollen BKA und BSI natürlich Erkenntnisse von den Mitgliedern erlangen, die bei G4C sind. Das heißt also damit Erkenntnisse aus der Wirtschaft, die man ansonsten möglicherweise gar nicht bekommen hätte. Und umgekehrt ist der Vorteil, dass natürlich das BSI, das gerade ja die Aufgabe auch hat, für Sicherheit im Netz zu sorgen, BSI mit am Tisch zu haben und auch die Erkenntnisse, die BSI hat, letztendlich mit einzubeziehen in ein unternehmerisches Präventionskonzept. Und das lief dann so ab 2014, da wurde der Verein gegründet. 2018 hat man dann noch eine Anpassung vorgenommen, indem man gesagt hat, wir brauchen, um effizient und effektiv zu sein, eigentlich eine Geschäftsführung, die klar die Strategien, die in der Satzung aufgeführt sind, umsetzt. Und über diesen Gang bin ich mit zu G4C gekommen, weil der Geschäftsführer mich gefragt hat, der Neue, kommst du mit, machst du mit hier an der Stelle, um da Unternehmen Schutz zu bieten. Und das habe ich natürlich gerne gemacht.
Lassen Sie uns noch mal kurz auf die Ziele des G4C zurückkommen. Hauptziel ist es, Sie sprachen es auch kurz schon an, präventiv, ermittelnd und reaktiv gegen Angriffe im Cyberraum vorzugehen. Ein sehr wichtiges Ziel, doch was tun Sie konkret, um dieses Ziel zu erreichen?
Cyberangriffsabwehr ist heute eigentlich nur zu erreichen, wenn man sich miteinander eng austauscht, und zwar eng austauscht in unterschiedlichen, sowohl Unternehmensbereichen als auch mit Sicherheitsbehörden. Und wir führen jede Woche ein Meeting durch, mittlerweile leider im Wesentlichen nur durch Videokonferenzen, und tauschen uns aus, was im Einzelnen für Erkenntnisse vorliegen, und zwar Erkenntnisse, die sowohl bei den Mitgliedern auftreten und die Mitglieder dann einbringen und sagen, wir haben einen Angriff gehabt und der Angriff sah so und so aus, und die anderen haben dann die Chance, sich auch noch frühzeitig gegen solche Angriffe durch entsprechende technische oder rein praktische Umsetzungen innerhalb ihres Unternehmens so aufzustellen, dass man einen Angriff abwehren kann. Das heißt also, es geht im Wesentlichen darum, möglichst viele Erkenntnisse zusammenzutragen, diese Erkenntnisse dann auch zu analysieren und letztendlich damit eine Abwehrmaßnahme in Gang zu setzen. Und es geht eigentlich darum, viel, viel Geld zu sparen, wenn man es unterm Strich sieht. Wir werden ja vielleicht zu Einzelheiten kommen. Bestimmte Angriffe und die Wiederherstellung von Daten sind eben sehr, sehr teuer, und das wird in dem Vorfeld sehr stark unterschätzt. Und deshalb hier ein großer Schwerpunkt bei G4C. Natürlich führen wir auch gewisse Studien durch, um Entwicklungen für die Zukunft nochmal zu berücksichtigen und auch gleichzeitig einzubinden in unser Gesamtkonzept.
Sie sprachen es an, Sie arbeiten sehr eng mit dem Bundeskriminalamt und auch dem BSI zusammen, aber auch international erfolgt ein Informationsaustausch mit relevanten Stellen in den USA und in Großbritannien. Können Sie dazu kurz etwas sagen?
Natürlich ist unsere Zusammenarbeit sehr breit. Wir arbeiten nicht nur eben mit BKA und BSI zusammen. Das lassen Sie mich vielleicht nochmal sagen. Das ist ja ein wichtiger Faktor, nämlich, dass man Geheimhaltung groß schreibt. Das heißt also, die Unternehmen, die bei uns am Tisch sitzen, die wollen natürlich nicht in die Öffentlichkeit hinein mit ihrem Problem. Und das muss man sicherstellen innerhalb des Austausches. Das heißt also, es muss ein gegenseitiges, starkes Vertrauen aufgebaut werden. Derzeit ist es so, dass wir schwerpunktmäßig mit Banken und Versicherungen zusammenarbeiten, aber auch Branchenerweiterungen derzeit vorgenommen werden. Zum Beispiel sehr stark unterschätzt wird Energie- und Versorgerbereich. Das sind meist mittelständische Unternehmen, die angehängt sind an Städte und Gemeinden, und die setzen nicht sehr häufig sehr viel Geld ein, um auch und auch Know-how ein, um Sicherheit zu bekommen, IT-Sicherheit. Und das könnte zu argen großen Schwierigkeitsfragen kommen und Problemen kommen. Und deshalb haben wir uns jetzt auch etwas ausgerichtet auf genau andere Bereiche, die auch sehr gefährdet sind. Healthcare ist auch so ein Bereich, wenn Sie sehen, der Angriff, ich will das nur mal erwähnen, was so passieren kann. Der Angriff am 10. Dezember, der gegen das EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, gerichtet war, da erkennt man plötzlich, wie wichtig es ist, die richtige Hard- und Software zu haben, um sich gegen solche Angriffe zu wehren und vorgedacht zu haben. Denn wenn solche Dinge gestohlen werden, dann kann das natürlich auch zu immensen Problemen führen. Zum Beispiel, wenn man sagt, die Daten sind weg und wir haben sie möglicherweise nicht mehr. Das ist ein Problem. Auf der anderen Seite geht es ja in aller Regel auch um viel Geld. Ja, dass Entwicklungen, die man produziert hat oder entworfen hat, dass die dann möglicherweise entzogen werden. Und das ist mit sehr viel Verlusten verbunden. Deshalb haben wir auch eine, gerade für die mittleren und kleineren Unternehmen, im Oktober eine Kooperationsvereinbarung auch mit der Polizeidirektion Göttingen durchgeführt, um mal zu sehen, wie können wir auch über Behörden und Institutionen wie IHK und so weiter, wie können wir da mit kleineren und mittleren Unternehmen auch ins Gespräch kommen, um ihnen erstmal deutlich zu machen, wie schwierig die Situation ist in dem Bereich und was sie tun müssen. Also Sie sehen, wir versuchen uns da momentan sehr breit aufzustellen und um Ihre Frage zum internationalen Bezug zu beantworten. Wir wissen ja, dass in ganz, ganz vielen anderen Bereichen man immer gesagt hat, in der USA ist alles schon mal ein halbes Jahr früher und dann schwappt das Richtung Europa rüber. Und diese Situation des Rüberschwappens stellen wir tatsächlich fest, wenn wir IT-Bereiche sehen. Das heißt also, bestimmte Angriff, Ransomware oder DDoS oder was auch immer an Schadsoftware da genutzt wird, das ist ja häufig auch schon in Amerika gelaufen. Und deshalb haben wir gemeinsam mit dem BKA auch Stränge aufgebaut in andere Staaten hinein. Wir haben ein Memorandum of Understanding vor ein paar Monaten mit dem Verein oder mit der Organisation, muss ich richtigerweise sagen, NCFDA. Das ist sozusagen das Pendant in Amerika von G4C wie in Deutschland. Die sind also auch mit den Regierungsbehörden vernetzt und kriegen auch von dort entsprechende Informationen. Mit denen sind wir mittlerweile also verknüpft und wir sind dabei, gerade zu überlegen, wie wir denn einen Datentransfer aus Amerika Richtung Deutschland und natürlich auch umgekehrt von Deutschland Richtung USA hinbekommen. Und das will ich einfach nochmal sagen, weil das ein ganz zentraler Punkt ist, nicht nur sich an den Tisch zu setzen, wie wir das jede Woche machen und sich zu unterhalten und auszutauschen, ist wichtig, sondern wir sind gerade dabei, bis zur Mitte des Jahres 2021 eine umfassende Datenplattform für G4C einzurichten. In diese Datenplattform bringen wir dann Erkenntnisse aus allen Bereichen, sowohl von unseren Mitgliedern, sowohl vom BSI, BKA und von den europäischen Sicherheitsbehörden wie Europol zum Beispiel oder international von Interpol. Da sind wir also auch im Gespräch, dass wir von dort Daten bekommen, die wir in die Datenplattform aufnehmen. Und natürlich von NCFTA, also Amerika, werden wir solche Daten bekommen. Und mit den Engländern sind wir im Gespräch und interessanterweise haben wir auch über das BKA jetzt Kontakte zu G3C in der Ukraine bekommen. Also G3C heißen die vergleichsweise und mit denen sind wir auch dabei, ein Memorandum of Understanding zu machen, weil wir damit natürlich auch den Weg Richtung Osteuropa noch stärker aufmachen und damit also diese Erkenntnisse bekommen. Und unsere Datenplattform soll dann unter Einbeziehung dieser breiten Datenflut, die wir dann zusammenführen können, auch möglich machen, dass wir auswerten, dass wir Zusammenhänge herstellen, dass wir analysieren und die Fälle in Beziehung setzen und so, wie wir polizeilich immer sagen, möglichst vor die Lage kommen. Das heißt also, bevor ein solcher Angriff zum Beispiel, weil er dann von Osteuropa rübergeschwappt ist nach Deutschland. Bevor der hier ist, wollen wir dann also auch unsere Mitgliedsunternehmen auch so aufgestellt haben, dass die Angriffe abgewehrt werden können.
Lassen Sie mich nochmal ganz kurz auf Ihre Erweiterung zurückkommen, weil Sie ja sagten, G4C stammt aus dem Bankenumfeld. Da bewegen wir uns ja im Konzernbereich. Ich gehe mal davon aus, dass nicht das Thema Cybercrime, Cybersecurity seit Jahren bereits ganz oben auf der Agenda. Aber Sie sprachen es ja an, Energieversorger, Behörden wie jetzt die EMA, aber auch ja Krankenhäuser, Healthcare-Unternehmen sind eher aus Mittelstand. Wo sehen Sie da derzeit die größten Defizite? Sind es die Kapazitäten? Ist es das Bewusstsein oder ist es schlicht das Geld, dass einfach das Budget fehlt, um sich noch besser vor solchen oder auf solche Cybercrime-Angriffe oder auf Cybercrime einstellen zu können?
Also die Frage ist ausgezeichnet und genau richtig an dieser Stelle. Das Bewusstsein gerade der kleinen und mittleren Unternehmen im Hinblick auf Cybersicherheit ist nicht so groß wie bei den Unternehmen, die ganze IT-Abteilung haben. Okay. Und solche kleine und mittlere Unternehmen, die sagen immer, ach, es hat ja so lange gut gegangen. Und da muss ich jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass ich angegriffen werde. Außerdem, und das ist das Schlimme, wird unterschätzt, dass man auch, ja, ich will das mal sagen, so Rosinen als Unternehmen hat. Ne? Das heißt also, jeder hat ja so bestimmte spezielle Erkenntnisse oder Strategien oder etwas neu entwickelt, was er einsetzen will in der Wirtschaft. Und hier wird erst sehr spät darüber nachgedacht, dass es eine Gefahr ist, die Daten entweder abzuziehen, weil sie mich interessieren, oder mein Unternehmen lahmzulegen. Da wird also sehr häufig nicht dran gedacht. Ich habe das in meinem Vorleben in Mecklenburg-Vorpommern auch gesehen. Da war das ähnlich. Wir haben polizeilich und auch aus dem Bereich des Wirtschaftsschutzes, des Verfassungsschutzbereichs versucht, stark zu informieren. Und da haben wir leider gesehen, dass eben diese mittleren Unternehmen eben den Schwerpunkt da nicht setzen und sich erst dann wundern, wenn ein Angriff da gewesen ist, und das kostet viel Geld. Ja, also insofern, Sicherheit kostet Geld, bringt eigentlich so, wenn man direkt hinguckt, nichts ein, aber ist unterm Strich dennoch wichtig, weil ich damit eben nicht davon ausgehen muss, dass meine Daten ich minimiere, dass meine Daten abgezogen werden oder irgendwie beeinflusst werden von außen.
Also es kann im wahrsten Sinne des Wortes am Ende teuer zu stehen kommen, wenn ich mich mit
Cybersecurity
beschäftige. Ja. Lassen Sie uns noch ein bisschen aufs Thema Cloud Computing zu sprechen kommen. In der aktuellen Pressemeldung warnen Sie vor einer nicht sachgemäßen Einrichtung von Datenclouds, da dadurch IT-Sicherheitslücken entstehen können. Gerade in Corona-Zeiten sind diese Datenclouds ja aber eine wichtige Voraussetzung, zum Beispiel eben um Arbeiten im Homeoffice überhaupt erst zu ermöglichen. Wo liegen Ihrer Meinung nach die größten Sicherheitsgefahren bei diesen Datenclouds und wie können sich Unternehmen am besten davor schützen?
Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, sich in die Cloud zu begeben und seine Daten dort zu hinterlegen. Das geht eben tatsächlich gar nicht anders und da werden wir mehr und mehr hinkommen. Gerade wenn Sie sehen, über Homeoffice muss ich an die Daten herankommen und das lässt sich vielfach eben anders gar nicht darstellen. Und auch je größer die Datenmengen werden, umso eher sind Sie gezwungen, letztendlich eine Cloud zu nutzen und damit auch dafür zu sorgen, dass Ihre Daten dann auch sicher sind. Das muss man auch tun. Das heißt also, für mich ist die erste große Frage oder der erste Hinweis, dass man nicht ganz blauäugig an eine solche Cloud und an einen solchen Unternehmer, der die Cloud anbietet, herangeht, ohne dass man sich nicht mal informiert hat. Und informieren bedeutet letztendlich auch mal zu gucken, wo steht denn eigentlich der Server? Ja, wohin gehen eigentlich meine Daten? Wenn so ein Server in Russland, Amerika oder China steht, dann muss man auch davon ausgehen, dass natürlich Nachrichtendienste Zugriffe vornehmen, auch auf die Cloud, wenn da keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind. Und insofern ist die erste Frage für mich, wo gehen meine Daten eigentlich hin? Das würde ich als erstes gerne wissen. Zum anderen geht es natürlich auch darum zu sehen, welche Informationen brauche ich eigentlich noch, um sicherzustellen, dass meine Daten jederzeit auch erreichbar sind. Das heißt also, wir müssen gucken, ob es in der Cloud möglicherweise zu einem Flaschenhals kommen kann, weil die falsche Konfiguration gewählt worden ist. Das heißt also, es wäre ja möglicherweise für ein Unternehmen tödlich unterm Strich, wenn ich zu einem bestimmten Punkt, wenn ich an meine Daten heran muss, nicht drankomme, weil zum Beispiel die Cloud einen Flaschenhals hat und meine Anfrage nicht dahin geht, wo sie hingehen soll. Das sind Dinge, die erstmal allgemeiner Art sind, aber man muss eben halt auch sehen, wie passt die Technik, wie passt meine Technik als Unternehmen zu der Technik, die der Cloud-Betreiber hat. Wie ist die Applikation dort? Passen die Dinge zueinander? Entstehen durch die Verlegung weitere unsichere Schnittstellen? Das sind so die Fragen, die sich Techniker dann stellen müssen. Das heißt also, ich warne davor, blauäugig in eine solche Cloud zu gehen und zu sagen, na, der Cloud-Betreiber wird das schon alles richten. So ist es nicht. Und auch unter Compliance-Gesichtspunkten hat letztendlich der Kunde Sprich, hier derjenige, der die Daten, der eigentliche Dateneigentümer ist, der hat dafür zu sorgen, dass auch seine Daten sicher sind. Und deshalb kann man hier immer nur wieder sagen, jeder, der eine solche Plattform nutzt, sollte sich auch ein gesondertes Sicherheitskonzept noch aufbauen und nicht glauben, dass das Passwort, was ich jetzt nutzen kann, um in die Cloud zu kommen, dass ich das im Grunde als alleiniges Passwort habe, sondern ich muss eben sehen, dass ich also einen besonderen Schutz auch noch herstelle, damit nicht irgendjemand auf meine Plattform gehen kann und Daten abzieht. Auch insbesondere, das haben wir also auch schon festgestellt, gibt es sogenannte Kannibalisierungen der Cloud. Das heißt, es gibt Angriffe, die im Grunde sich innerhalb der Cloud auch verbreiten. Und da muss ich Vorkehrungen treffen, dass also solche verbreitete Schadsoftware nicht meine Daten angreift und alles Mögliche macht damit. Was kann sich jeder gut vorstellen? Ja. Also gibt eine ganze Menge Notwendigkeiten. Hier ist auch Technik gefragt, aber, und das lassen Sie mich zu dem Punkt eben abschließend noch sagen, wichtig ist natürlich auch, dass man seine Mitarbeiter entsprechend beschult, dass man seine Mitarbeiter auf dem technischen Weg mitnimmt. Das wird sehr häufig völlig hintangestellt und man wundert sich, warum Dinge nicht funktionieren, aber manchmal ist es eben tatsächlich so, dass die Schwachstelle vor dem Computer sitzt und nicht in der Technik liegt.
Der berühmte Faktor Mensch, ja.
Genau, und deshalb ist auch ein Standbein hier bei G4C, dass wir mit zum Beispiel der Cyberakademie vom Behördenspiegel und einigen anderen gemeinsam arbeiten bei Unterweisungen, das heißt also bei Schulungen, und dass wir also auch großen Wert darauf legen, nicht nur die Technik zu sichern, sondern uns auch darum zu kümmern, dass die, die mit der Technik umgehen, das auch sachgerecht tun und wissen, was sie tun, damit also da nicht neue Schwachstellen entstehen, die auch keiner so richtig dann in den Griff bekommt, weil keiner weiß, was da so los ist, was der Einzelne für Fehler macht. Und deshalb muss man an die Mitarbeiter rangehen und zusehen, dass man sozusagen ein Sicherheitsfeeling bei ihnen einbringt und lieber einmal mehr fragen und nicht einfach alles aufmachen, was ich so kriege und was ich überhaupt nicht zuordnen kann und damit möglicherweise meinen ganzen Datenbestand schädige.
Lassen Sie mich noch ganz kurz einmal nachfragen zu Ihren Ausführungen zum Thema Standort der Servers und wo sind meine Daten? Sie sagten, ich muss wissen als Cloud-Anwender, wo meine Daten hingehen. Sie sagten auch, wenn die dann in China, in Russland oder irgendwo in Amerika liegen, muss ich zumindest mit dem Risiko oder von dem Risiko ausgehen, dass natürlich auch Geheimdienste drauf zugreifen. Nun haben ja die Enthüllungen von Snowden gezeigt, dass ja die Geheimdienste da ganz trickreich unterwegs sind und natürlich auch, ich erinnere mich an eine Schlagzeile, selbst ja das Handy der Bundeskanzlerin wohl gehackt haben. Sie würden aber trotzdem sagen, so ein Serverstandort Deutschland hilft mir da weiter, als wenn ich sage, ich nutze jetzt irgendetwas, was halt günstig, in der Regel ist es ja der Preis, im Web angeboten wird, aber wo halt meine Daten dann around the globe unterwegs sind.
Also ich würde immer darauf drängen, möglichst in einem Land zu sein, wo ich sicher sein kann, dass die Daten auch sicher gelagert werden, okay, dass die Daten dort nicht abgezogen werden. Und es geht ja nicht nur um die Frage des Abziehens für den Staat selber als Kontrollmechanismus, sondern man muss davon ausgehen, dass natürlich auch Spionage dahinter stecken kann, dass mein Wirtschaftsbereich, den ich aufgebaut habe mit viel eigenen Daten und mit viel eigenen Erkenntnissen, mit viel Neuerungen, die ich da eingebaut habe, dass die mein Know-how nicht dadurch abziehen, dass ich irgendwie über den Server schnell gehackt werden kann. Und in irgendeinem anderen Staat, wenn ich das zum Beispiel China, hat das ja bewiesen, dass sie im Grunde auch Daten abziehen und dann versuchen, das, was dort herstellbar ist, selbst herzustellen. Und das wird dann hergestellt für ein Viertel des Preises. Und damit fliegt man sehr schnell auch aus einem bestimmten Wirtschaftsbestand raus. Und das muss vermieden werden.
Lass uns nochmal auf auch bereits angesprochene Erweiterung von G4C jetzt außerhalb des reinen Finanzbereichs zu sprechen kommen. Initialmitglieder, Gründer waren Banken, Versicherungen. Ich habe aber gesehen, ja auch schon auf der Mitgliederliste sind auch nicht Finanzunternehmen vertreten. Sie sagten ja selber, sie möchten sich auch zukünftig breiter in andere Branchen ausbauen. Deswegen ganz konkret die Frage, wenn ich jetzt als Unternehmen bei G4C mitmachen möchte, welche Möglichkeiten habe ich da und gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die ich als Unternehmen erfüllen muss, damit ich bei G4C mitmachen kann?
Wir arbeiten natürlich auf einem hohen Sicherheitsstandard. Mhm. Deshalb prüfen wir natürlich auch die Bewerbungen der Unternehmen, bevor wir sie zu G4C aufnehmen. Mhm. Wenn sie so vertrauensvoll miteinander arbeiten wollen, dann führt das natürlich automatisch dazu, dass man sich anguckt, wer ist das denn da eigentlich, der da mit rein möchte. Und deshalb ist es schon wichtig, dass man sicher sein kann, dass es ein vertrauenswürdiger Partner, den wir hier reinnehmen. Und dass wir so eine Mischung auch machen mit IT-Unternehmen, das ist unbedingt gewollt, weil viele IT-Unternehmen auch so unterwegs sind, die wir haben, dass sie selber gucken, wie verändert sich die Angriffslage im IT-Sektor. Und die können natürlich eine ganze Menge aktueller Hinweise geben, das tun sie auch. Und wir sind jetzt dabei zu überlegen, ob wir nicht im Einzelfall auch im präventiven Bereich vor Ort unterstützen durch diese IT-Unternehmen, indem wir also auch vor Ort Mitglieder oder Mitgliedsunternehmen entsprechend informieren über technische Voraussetzungen und vor Ort auch schauen, was ist da gemacht worden, kann man das so laufen lassen oder müsste man da Veränderungen vornehmen. Da sind wir jetzt dabei, auch dahin zu denken, wie wir das entsprechend sinnvoll ausbauen.
Ja, dann lassen wir uns abschließend noch den im Cloud Computing über Podcast obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Das Thema Cybersecurity wird Unternehmen, ich glaube, dafür braucht man sich ja keine Kristallkugel, auch in Zukunft weiter beschäftigen. Wo sehen Sie derzeit die größten Gefahren, insbesondere natürlich im Zusammenhang mit dem Einsatz von Cloud Services? Und vielleicht nochmal so abschließend die 2, 3 wichtigsten Tipps für Präventivmaßnahmen, die Unternehmen gerade in diesem Bereich unbedingt ergreifen sollten.
Also ich greife mal einfach mal ein paar Maßnahmen raus, die okay. ich eben erwähnt habe, um sie nochmal zusammenzufassen, ja. das Cloud Computing befassen und würde mich dann nochmal ganz kurz mit Ransom befassen. Also Maßnahmen zur Absicherung der Cloud, da gehört es eben dazu, ein echtes Sicherheitssystem, Passwortsystem aufzubauen, neben den eigentlichen Sicherheitsaspekten der Cloud und nicht nur einfach die Daten in die Cloud hineinlegen, sondern die Verfahrensweise mit den Mitarbeitern abstimmen und auch über verschlüsselte Verbindungen in die Cloud hineingehen, auch letztendlich Fachpersonal prüfen zu lassen, was ist das eigentlich für eine Cloud, in der ich mich hier bewege oder bewegen will, sollte man eben halt auch im Vorfeld tun und sollte dann sehen, erst wenn ich Klarheit habe, was da passiert in der Cloud, dass ich dann erst die Verträge mache. Das heißt also, man muss nicht in irgendwelche Panik verfallen, sondern man muss sich einfach nur darum kümmern, Technik und Mitarbeiter auf den neuesten Stand zu bringen. Und wenn Sie sagen, was ist in der Zukunft zu erwarten? Ich denke, wir werden, und das sehen wir ja auch über die Jahre hinweg, haben wir eine stetige Steigerung der IT-Angriffe. Wir haben Unternehmen bei uns, die sich mit DDoS-Angriffen befassen und DDoS-Angriffe abwehren. Die stellen also fest, dass diese DDoS-Angriffe nicht nachlassen, sondern auch noch wesentlich penetranter werden. Das heißt also intensiver. Da gibt es Angriffe, die laufen dann über eine längere Zeit und schaffen es damit auch, wenn keine richtige Sicherung da drin ist, sämtliches Handeln von dieser Plattform zu unterbinden. Das ist etwas, was auf jeden Fall bleiben wird. Die Frage Schadsoftware, Ransomware, ganz großes Problem. Auch hier CEO-Fraud Beispiel, dass man also letztendlich über Mails dann die technische Seite infiziert und damit also seine Handlungsfähigkeiten lahmlegt, dass man seine Daten im Grunde nicht mehr zugriffsbereit hat. Und da wollte ich nur noch mal als letzten Satz oder letzten Gedanken aufgreifen. Ransomware und die Frage Erpressungsfälle, Das ist ein Problem, mit dem wir uns auch intensiv befassen. Das kennen wir ja, dass im Grunde Daten eingeschränkt oder gar nicht mehr sichtbar gemacht werden und dass der Unternehmer auf seine Daten gar nicht zurückgreifen kann, dass er das Angebot kriegt, dann nach Zahlung eines bestimmten Geldes, meistens auch Bitcoins, dass man dann sagt, also wenn du das und das zahlst, dann schalte ich dir die Daten wieder frei. Leider oder Gott sei Dank, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, es ist ja dazu gekommen, dass auch die Täter, wenn sie denn das Geld bekommen haben, auch die Daten da freigeschaltet haben. Ich weiß nicht, wie viel Prozent das sind, aber man sagt durchaus, in fast 50% der Fälle soll das also auch erfolgt sein. Und da ist es sehr häufig dann günstiger, diesen Erpressungsbetrag zu zahlen, als jetzt alles wieder aufzuarbeiten. Das sind meist 3, 4, 5 Mal höhere Kosten, die da entstehen, wenn ich darauf nicht eingehe. Aber dennoch sage ich an dieser Stelle, und das sage ich ganz besonders als langjähriger Polizist, wer einmal im Grunde in einem Erpressungsfall gesagt hat, jawohl, das wirkt und da wird gezahlt, der zahlt immer wieder. Und das gilt hier auch für die Unternehmen. Wenn die Unternehmen zahlen und die Täter wissen, aha, ich kann davon ausgehen, dass in einer gewissen Anzahl von Fällen, wo ich solche Erpressungslagen herbeiführe, das Geld gezahlt wird, dann ist das ein Ansporn für die Täter, wenn wir dazu kommen, dass wir sagen, wir gehen darauf nicht ein. Nur dann können wir davon ausgehen, dass diese Art der Kriminalität auch von der Bildfläche verschwindet. Deshalb mein Votum als Polizist auch, ehemaliger, bitte nicht auf diese Erpressungen eingehen, auch wenn es im ersten Moment so aussieht, als käme man günstiger davon. Im Einzelfall mag das so sein, aber auf Sicht wird das ein für alle Unternehmen teures Unterfangen. Deshalb hier nicht zahlen ist die Devise.
Ein wunderbares Schlusswort für Ihre Arbeit bei G4C. Wünsche ich Ihnen weiter viel Erfolg und alles Gute und bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
Herr Grohmann, ich bedanke mich auch recht herzlich und alles Gute auch für die Unternehmen, die heute hier zugehört haben. Und wenn Sie Fragen haben, gerne bei G4C melden.
So viel für heute. Den Link zur Webseite des G4C finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn Sie regelmäßig über neue Folgen im Cloud Computing Report Podcast informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Oder Sie abonnieren unseren Newsletter unter www.cloud-computing-report.de/newsletter. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich über ein entsprechendes Like. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann.